Signal. Deine Bitcoin-Frequenz.
Herzlich willkommen beim Notsignal Tech Boost, eurer Bitcoin-Frequenz. Heute sind wir wieder in einer schönen Dreierrunde zusammengekommen und ich habe zwei Notes bei mir hier im Netzwerk gefunden. Das ist auf der einen Seite der liebe Kalso. Hallo Kalso.
Hallo, Nabend.
Und auf der anderen Seite haben wir den Antumus. Hallo Antumus.
Moin zusammen.
Und mit mir, dem Thorsten. Ja, eine schöne Dreierrunde und es heißt mal wieder Tech Boost. Yay! Antumus hat ja in der Jahresabschlussfolge ein großes Versprechen oder eine große Ankündigung rausgegeben, dass er dieses Jahr 12 Techboost-Folgen machen möchte. Ja, das heißt jedes im Zweifelsfall oder idealerweise jeden Monat eine. Das heißt, wir müssen im Januar eine liefern und ja, here we are. Also, los geht's. Wer von euch hat denn mal die Blockzeit? Dann fangen wir damit schon mal an.
Jetzt wird dein Bild gerade so unscharf, sonst hätte ich sie dir sagen können.
Das musst du bei dir selber nachgucken.
Das ist die 826878, wenn ich richtig auf dein Bild schaue.
Sehr gut.
Hast du auch dort geguckt, Antumus?
Nee, ich habe es tatsächlich verifiziert.
Okay. Sehr gut, so. Sehr gut, so muss das sein. Ja, um das mal noch ein bisschen aufzuklären, meine Frau und ich haben uns überlegt, wir schmeißen unseren Fernseher aus unserem Wohnzimmer raus und wir wollen so ein bisschen mehr Quality Time haben und deswegen habe ich diesen Fernseher jetzt mir geschnappt und ich habe mir den jetzt so in meinen Hintergrund von meiner Kamera gestellt und habe der ganz, ganz, ganz groß jetzt den Mempool von meiner lokalen Node angezeigt und da hat der Karl so jetzt gerade versucht, die Blockzeit abzulegen. Lesen. Also das mal zumindest die Erklärung. Gute ja, Frage. Dann fangen wir mal an. Bevor wir es vergessen. Thema Value for Value. Ihr wisst es, haben wir in den letzten Wochen viel bespielt, ist auch immer noch weiter ein wichtiges Thema. Ihr wisst, wir sind ein Value-for-Value-Podcast und finanzieren uns mehr oder weniger darüber, beziehungsweise bezahlen unsere operativen Kosten vom Podcast. Und darüber hinaus, das, was übrig bleibt, versuchen wir über Bounties oder über andere Direktspenden an die Community in den Bitcoin-Space wieder zurückzugeben. Deswegen, wenn ihr Lust habt, uns dabei zu unterstützen, dann ja, denkt darüber nach, wenn wir hier für euch einen Mehrwert generieren, eine kleine Spende dazu lassen, sei es über einen Boost, über eure Podcasting 2.0-App oder über eine Direktspende an unsere Lightning-Adresse. Ihr könnt auch per Paynim On-Chain was schicken, wie ihr wollt. Ist bei den aktuellen Mempool-Gebühren vielleicht nicht so ideal, deswegen könnt ihr da vielleicht dann einfach die Lightning-Variante wechseln. Genau, an der Stelle sage ich schon mal vielen Dank und dann geht's jetzt rein in die eigentliche Folge. Gut, Antumus, du hast eine ganz große Liste mitgebracht an Themen, die wir behandeln wollen, ne? Weil wir haben einiges aufzuholen. Wir haben lange keinen Techboost mehr gemacht.
Tatsächlich, ja. Ich meine, jetzt über die letzten paar Wochen ist auch einiges rausgekommen. Das heißt, wir werden vermutlich über die nächsten paar Folgen dann auch noch ein bisschen was aufarbeiten der letzten Monate. Das, was hier jetzt besprochen wird, ist relativ aktuell. Auch ein paar Sachen, die mal einen Monat oder so zurückliegen. Und wir haben gedacht, für das Format, das mal ein bisschen jetzt in der Folge zumindest anzupassen, dass wir jetzt mal eine Liste durchlaufen von Updates mit kurzen Erläuterungen dazu, aber nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber einfach damit ihr mal einen Überblick bekommt, was gerade so passiert. Und dann im Anschluss werden wir dann nochmal zwei, drei Themen etwas näher beleuchten und da in die Tiefe gehen. Genau, aber zum Anfang jetzt die Liste an Updates. Wir hatten Sparrow Wallet V1.8.2. Da gab es zum einen Verbesserungen in der Label-Übersicht, also so im Strukturbaum für die Wallets, dass da bessere Icons angezeigt werden und so weiter. Das sind eigentlich kleine Updates nur. Allerdings eine größere Sache ist, dass die effective Fee Rate, also die effektive Fee-Rate, Gebührenrate, besser angezeigt wird. Das, um da Kontext zu geben, wenn man eine Transaktion macht und eine Gebühr eingibt, schickt man diese ab, das ist die normale Gebührenrate. Wenn man diese Transaktion allerdings dann später dann erhöhen möchte, kann man das machen mit Replace by Fee oder mit Child Pays for Parent. Und damit erhöht man dann die Gesamtgebühr, weil natürlich man kann für die zweite Transaktion dann, also gerade für Child Pays for Parent, kann man eine zweite Gebühr angeben für diese Transaktion und die gemeinsame Gebühr von diesen zwei Transaktionen, das ist die effektive Gebührenrate. Und diese wird jetzt angezeigt direkt in der Benutzeroberfläche. Und vorher musste man das sich so ein bisschen selber zusammenrechnen. Das konnte man auch rausfinden, wenn man irgendwo sich da reinklickt. Aber es war etwas schwieriger, das abzuschätzen. Und gerade jetzt, wo die Gebühr oder wo die so die Mempool relativ voll ist, ist das gut vorher zu wissen.
Ja, absolut. Gerade wenn man dann mal wirklich, wie du es gerade schon gesagt hast, in eine Situation kommt, dass man mal dann doch merkt, oh scheiße, meine Transaktion, sorry wegen dem Wort jetzt, oh verdammt, die Transaktion muss doch schneller durch, als ich eigentlich geplant habe und ich habe irgendwie 28 Satz pro V-Byte eingestellt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die in den nächsten Wochen gemeint wird, ist relativ gering oder ja, dass ich die dann doch mal ein bisschen boosten muss. Deswegen ist das vielleicht mit, sind diese beiden Varianten, die du genannt hast, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit dazu.
Mhm. Ja, cool. Das Update, kann ich mir das nur über GitHub holen oder wisst ihr, ob das zufällig auch über die Maske geht? Ich hatte heute mal reingeguckt bei meiner Version, was so standardmäßig über Help oder Support, dass man sagt, zieh dir ein Update oder wird das generell nicht empfohlen, weil das zu unsicher ist? Könnt ihr das beantworten?
Du lädst eigentlich, selbst wenn du über die Maske kommt unten, also beziehungsweise wenn du eine alte Variante installiert hast, kommt unten links oder in irgendeiner Ecke auf jeden Fall der Hinweis, Achtung, hier neue Version verfügbar. Und wenn du da drauf klickst, dann landest du auf die Webseite von der vom Projekt selber, also sparrowwallet.com, meine ich. Mhm. Und da hast du ja dann die Möglichkeit, die unterschiedlichen Binaries runterzuladen und auch die quasi gezippten Standalone-Varianten dann für die unterschiedlichen Plattformen, also Linux, Mac und Windows. Und daneben haben wir schon mal, glaube ich, irgendwann letztes Jahr erzählt, ne, gibt es ja die, die Signaturen und das Manifest, womit man dann, ist auch direkt darunter eigentlich bei unter den Installationsdateien auch erklärt, wie man das dann überprüfen kann, dass diese Datei, die man da dann runtergeladen hat, idealerweise nicht kompromittiert worden ist in irgendeiner Form. Ne, man kann die Checksumme überprüfen, das heißt, das, was in der Manifestdatei angegeben worden ist, ist genau das, was ich auch runtergeladen habe. Das ist eher so für Netzwerksachen. Das heißt, wenn man mal beim Runterladen irgendwelche Netzwerkprobleme hat und da nicht alle Informationen mitgeliefert werden, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, aber passiert schon mal, dann ist die Checksumme halt unterschiedlich, weil die Datei unterschiedlich groß ist. Und das andere ist dann halt eher dann, dass der Entwickler das Binary, was er oder die Installationsdatei, die er bereitgestellt hat, signiert hat. Und wir prüfen dann mit Hilfe dieser Signatur, ob die heruntergeladene Variante bei uns auch die gleiche Signatur halt hat, ne, um da halt zu gucken, ob da dann halt auf dem Weg nicht irgendwas manipuliert worden ist. Genau, und das ist eigentlich der Weg. Deswegen ist, glaube ich, in dem Umfeld so Auto-Update habe ich bisher selten gesehen, um ehrlich zu sein. Also bei fast jeder Wallet-Software ist es eigentlich immer dieser Weg, dass man da halt immer noch die Gelegenheit hat, das dann zu verifizieren.
Also wo man es machen kann, ist bei BISC. Da kann man tatsächlich die neue Version innerhalb der Maske runterladen und die wird dann von dem Programm selber dann verifiziert. Also die checkt dann die Signaturen und den Hash und so weiter. Da muss man natürlich halt bei der Erstinstallation darauf dann also sicherstellen, dass man die richtige hat. Und dann wird für jede folgende Version das automatisch überprüft. Aber sonst.
Ja. Wir hatten, glaube ich, schon mal irgendwann darüber gesprochen, dass dieses Prinzip jetzt quasi ja keine hundertprozentige Sicherheit liefert. Ne? Also, dass das jetzt quasi eine Maßnahme ist, aber jetzt nicht so sagen muss, also man kann damit nicht 100% sicher sein. Das war ja das Thema, was auch Karl, was du mit EMSI, mit dem Seedsigner, mit der Seedsigner-Software hattet. Ne? Da in dem Tech-Boost von letztem Jahr können wir gerne auch nochmal verlinken, wo es dann um das Thema noch ein bisschen im Detail ging.
Die Frage ist aber beantwortet auf jeden Fall. Sorry fürs Abdriften. Das hat mich nur mal interessiert, wie man den Update-Prozess gestaltet. Und es ist absolut plausibel, dass man über die Seite geht und eben diese Checks nochmal macht. Und gut, den Hinweis zu haben, dass es auf der Seite auch nochmal beschrieben ist. Für jeden, der sich vielleicht noch nicht rangetraut hat oder das jetzt mal machen will.
Genau, also ganz einfach. Aber Copy-Paste kann man sich da die Commands daraus ziehen. Für die unterschiedlichen Betriebssysteme auch aufgeschlüsselt. Also ist gut erklärt da.
Genau, das ist dann je nach Betriebssystem ein bisschen unterschiedlich, dann, weil da dann die Befehle anders sind. Aber sonst kann man es überall machen. Und sollte man auch. Sehr wichtig.
Blue Wallet V6.4.15 ermöglicht das Generieren des 12. und 24. Worts. Das ist ganz cool. Also es gibt mittlerweile jetzt ein Tool. Das ist ein bisschen vergraben in den Einstellungen, aber ich glaube, unter Einstellungen und Tools findet man das. Die Möglichkeit, dass wenn man seine Seed selbst generieren möchte mit irgendwie kleinen Papierschnipseln aus dem Hut ziehen oder diesen Chips 3D druckten Chips oder wie auch immer, sich da seine Seed selber zusammenbauen möchte, kann man das jetzt auch mit der Blue Wallet machen, da man eben immer noch die das 12. oder 24. Wort, also die Checksumme, selbst generieren muss. Und das geht jetzt eben auch mit der Blue Wallet. Natürlich auch hier, wenn man das Handy oder den Laptop, auf dem man das laufen hat, nicht offline hat, dann ist das eine Hot Wallet. Das sollte man sich auch hier bewusst sein. Das heißt, da mit Vorsicht genießen, wenn man da Hot Wallets auf dem Handy hat, aber diese Möglichkeit gibt es jetzt hier auch. Die andere Entwicklung, die es jetzt bei Blue Wallet gibt, und das ist ein bisschen schade, und das, da bin ich mal gespannt, wie das in der gesamten, so im Ökosystem der Wallets so noch so seine Wellen schlagen wird. Die haben jetzt Tor aus dem Projekt genommen. Also die haben jetzt keine Unterstützung mehr für Tor, nativ in der Software. Und das liegt daran, dass die so ein Framework benutzen, das nennt sich React Native. Das ist quasi eine bestimmte Entwicklerplattform, die das ermöglicht, sehr einfach für unterschiedliche Betriebssysteme eine App zu entwickeln. Das heißt, also man entwickelt die einmal und kann die ganz einfach für Android und für iOS und für macOS und so weiter anpassen. Und das ist so eine Open-Source-Plattform, entwickelt tatsächlich von Meta. Allerdings war die Dependency, also quasi die Möglichkeit, da auf dieser Plattform Tor zu integrieren, das wurde als auch ein Open-Source-Dependency, ein Open-Source-Projekt, und das wurde seit einem Jahr jetzt nicht mehr gepflegt. Und entsprechend wurde das von Blue Wallet als nicht mehr sicher eingestuft, und die haben das rausgenommen. Jetzt ist die Frage, es gibt einige andere Projekte, die das eben auch benutzen, also dieses React Native, und da habe ich das aber bei denen noch nicht gesehen, dass sie es rausgenommen haben. Ich bin mal gespannt. Es gibt natürlich jetzt immer noch die Möglichkeit, außerhalb der App dann nochmal Tor zu verwenden mit der App Orbot. Grauenhafte App, aber ja, so ist es. Also das ist so die einzige Möglichkeit. Man kann sich auch selber so ein VPN aufsetzen, aber das ist dann schon recht technisch. Also es ist auf jeden Fall schade, und ich hoffe, dass da schnell jemand einspringt und das wieder übernimmt oder was Neues entwickelt.
Aber das trifft jetzt ja dann prinzipiell irgendwelche anderen Tor-Implementierungen jetzt dann nicht direkt, die jetzt, sage ich mal, auf dem Raspberry Blitz oder jetzt irgendwie in den Node-Implementierungen Tor benutzen. Das betrifft jetzt wirklich nur diese Library, die dann in Kombination mit dieser React-Development-Plattform genau. Dann verwendet wird.
Richtig, genau. Okay. Also zum Beispiel, und da kommen wir ja später noch, das ist ein bisschen Sneak Peek auf die weiteren Themen, Bitcoin Keeper ist auch so eine App, eine Wallet-App, und die läuft auch auf React Native und hat auch nativ in der App Tor. Das heißt, die benutzt vermutlich auch diese Library oder diese Dependency oder andere Apps. Ich glaube auch Zeus oder Zeus App auch und andere. Da ja, bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt, und hoffentlich gibt es da keine Sicherheitsprobleme, bevor das geklärt wird.
Ja. Benutzt jemand von euch Blue Wallet? Also Zwischenfrage.
Ja, ich nutze es gerne. Meine Frage wäre tatsächlich gewesen, ob sich diese ganzen Updates jetzt auf die Desktop- oder App, also Mobile-Version beziehen, aber ich habe verstanden, beides so ein bisschen, Antomos. Also die Updates
jetzt auch. Ja, also das erste auf jeden Fall, also das mit den das Tool für die 12 für 12 und 24. Wort.
Ja.
Mit dem Tor weiß ich nicht, ich habe bis jetzt nur die Mobile App benutzt, und da war Tor definitiv nativ integriert. Ich weiß nicht, ob das auf der Desktop App jemals war.
Okay.
Kann ich mich das auch nicht dran erinnern. Ich hatte es auch irgendwann mal vor ein, zwei Jahren oder schon länger her auch mal hier auf dem Mac also die App Store-Variante für einen Mac von der Blue Wallet installiert. Da gab es meines Erachtens kein Tor. Also, weil das natürlich da jetzt dann auch nochmal eine andere Umgebung ist als jetzt dann in der Handy-Umgebung beziehungsweise dann auf der Plattform dann, wo dann iOS beziehungsweise dann Android läuft, dass das nochmal was anderes ist, als wenn man das dann auf dem Desktop-Betriebssystem dann laufen lässt.
Ja, also ich muss sagen, ich nutze es super gerne. Es ist halt nur echt schade, dass es so zurückgeht mit den Entwicklungen. Es ist jetzt so das zweite. Lightning wurde entfernt letztes Jahr. War ein cooles Feature, beides in einem zu haben. Ich fand sehr übersichtlich die App. Habe ich auch gerne Leuten empfohlen, die so angefangen haben, Pocket Bitcoin zu stacken zum Beispiel.
Wobei das stimmt ja nicht ganz, ne? Das ist Lightning, quasi nur der Service von denen ist rausgefallen, ne? Du kannst ja weiterhin Lightning über die Blue Wallet benutzen, ne? Du musst halt nur einen anderen quasi Lightning Service Provider dann für dich dann halt einbinden, den der dann für dich dann die Node bereitstellt, ne? Aber du kannst ja zum Beispiel darüber, über dieses LND Hub oder wie das heißt, zum Beispiel könntest du ja dann den Lightning Tipbot oder sowas zum Beispiel, darüber kann man da, glaube ich, immer noch einbinden oder irgendeinen anderen, quasi eine andere LND-Schnittstelle, die dann halt eine
Node oder deine Zuhause, ne?
Genau. Ja. Das geht ja immer.
Nur das Problem ist, wenn du jetzt kein Tor hast, dann eben nur, wenn du zu Hause bist in deinem eigenen Netzwerk oder wenn du eben dann entsprechend Orbot oder so laufen hast.
Das ist halt schon mal eine dieser großen Schwächen oder dieser großen Nachteile von dem Entfernen.
Richtig, genau. Dann haben wir Foundation Passport, Firmware V2.2.0 und auch Envoy V1.5.0. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon besprochen haben, die Envoy-App.
Erklär mal beides, was sind die beiden Sachen?
Genau, also Foundation Devices ist eine Firma, die haben jetzt vor einigen Jahren die Foundation Passport entwickelt. Das ist also eine Hardware-Wallet und die gibt's, ja, ich glaube jetzt so zwei Jahre. Und das ist auch ein Gerät, ein Hardware-Wallet mit einer Kamera dran, aber auch mit Micro-SD-Karten-Slot, um so voll air-gapped Transaktionen signieren zu können. Und gleichzeitig haben die aber jetzt letztes Jahr auch eine App herausgegeben, die Envoy-App. Das ist im Endeffekt ein Koordinator wie ein Blue Wallet oder ein Sparrow, aber eben auf dem Handy, auf dem Mobil. Und damit kann man eben dann entsprechend Transaktionen aufsetzen. Und natürlich ist es relativ einfach, die Envoy-App zusammen mit dem Hardware-Wallet von dem, mit dem Passport zu verwenden. Grundsätzlich würde ich das allerdings nicht empfehlen. Ich würde immer empfehlen, bei dieser Kombination aus air-gapped Hardware-Wallet und Koordinator-Software unterschiedliche Projekte zu verwenden, damit es da einfach schwieriger wird, da Angriffsszenarien durchzuführen. Das heißt aber, man kann die Envoy-App mit dem Seed-Signer oder der Bitbox oder der Coldcard verwenden und gleichzeitig die Foundation Passport dann aber auch mit Sparrow oder Nunchuck oder Blue Wallet verwenden. Und hier gab es eben einige Updates jetzt, dass bei dem Passport was relativ geringfügig noch, aber eine Sache, die ganz praktisch ist, ist, dass aktuell wird automatisch erstmal die Kamera verwendet, beziehungsweise QR-Codes verwendet, um die Informationen zwischen dem Gerät und dem Handy oder Desktop hin und her zu schicken. Bei großen Transaktionen dauert das eben sehr lange, deswegen gibt es jetzt automatisch dann den Wechsel ab einer bestimmten Größe dann auf die Micro-SD-Karte. Das kann man natürlich auch abwählen, wenn man das nicht zur Verfügung gerade hat, aber das passiert jetzt eben automatisch. Und bei der Envoy-App gibt es Full-Taproot-Support. Das ist also jetzt auch ganz schön, dass man da jetzt auf Taproot gehen kann. Es ist grundsätzlich schön zu sehen, dass das mittlerweile recht weit verbreitet ist, zumindest die Unterstützung, wie weit so die Nutzung ist, habe ich jetzt lange nicht mehr nachgeguckt. Müssen wir mal bei Moody's auf dem Dashboard nachgucken.
Da müssen wir auf jeden Fall mal tiefer reingehen in die Nutzung und die ersten Funktionen, die so breit gestreut werden.
Phoenix Wallet, iOS V2.1.0 hat jetzt auch die Möglichkeit, diese Request Inbound Liquidity Feature zu nutzen. Das gab es vorher schon für Android, allerdings jetzt eben auch für iOS. Das ist eben Phoenix Wallet, ist eine Lightning Wallet, mit der man eben, wo es jetzt die Möglichkeit gibt, sich Inbound Liquidity entsprechend zu holen. Das heißt, wenn man viele eingehende Zahlungen erwartet, sei es man verkauft Produkte oder man bezieht sein Gehalt darüber oder man bekommt Spenden, wie auch immer, wenn man einfach erwartet, dass über die Zeit man überproportional Gelder erhält, im Gegensatz zu Gelder ausgibt, dann ist es jetzt möglich, das frühzeitig anzukündigen bei oder zu reservieren bei Phoenix Wallet und damit die höheren Gebühren für neue Kanäle in der Zukunft dann zu umgehen. Da zahlt man eine kleine Gebühr, ich glaube, das sind um die 1% oder so,
das war 1%,
die man da jährlich
1%. Ist genau 1% der, also der reduziert sich nicht mit der oder wird auch nicht höher mit der Größe des Kanals, also es ist immer 1%. Mhm. Also ob man jetzt 1 Million Satz als Kanal nimmt oder 20 Millionen, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie die maximale Höhe war, aber die war immer bei 1%. Mhm.
Genau. Ja, also auf jeden Fall ein cooles Feature für diejenigen, die sich nicht mit Node-Management da oder Kanal-Management auseinandersetzen wollen. Samurai Dojo V1.22.0, die haben neue API-Endpoints, das ist eher weniger interessant, allerdings auch jetzt den Ausschluss von Whirlpool-inkompatibler Clients. Und das ist natürlich jetzt in dem ganzen Drama der letzten Monate, für die, die es verpasst haben, die ganze Diskussion um den Spam der Blockchain, dadurch, dass eben der OpReturn verwendet wird für die Ordinals, ob das eine legitime Nutzung der Blockchain ist oder nicht. Und ein prominenter Gegner dessen ist eben der Luke Dash Jr., der auch seine eigene Bitcoin-Software hat oder so Implementierung veröffentlicht hat. Also läuft schon Jahre, Jahrzehnte oder ein Jahrzehnt bestimmt. Dort ist es nicht möglich, diese Transaktionen zu machen, also diese Ordinal-Transaktionen. Ich glaube, da ist der OpReturn auf 40 Byte begrenzt und man braucht bis zu 80, glaube ich, oder 84, bin mir gerade nicht sicher, aber so um den Dreh. Und mit ins Kreuzfeuer gezogen wurden hier allerdings auch die Samurai-User oder das Samurai-Projekt, weil die benutzen diese OpReturns auch, um die Whirlpool-Transaktionen zu koordinieren. Und damit natürlich sind die jetzt unverhoffter Kriegspartner der Ordinal-Fraktion, der Wizards. Ja, und haben aber jetzt entsprechend in ihrem Samurai Dojo, also in ihrer Node-Implementierung, diese Clients ausgeschlossen, die solche Transaktionen nicht zulassen. Das ist im Endeffekt, macht das jetzt keinen Unterschied, weil die hätten ja sowieso keine Transaktion zugelassen, aber das macht einfach das Peer-Suchen effizienter, dass man nicht zu irgendwelchen Clients dann Verbindungen aufbaut, die man doch nicht nutzen kann.
Ja.
Aber das ganze Thema ist vielleicht auch nochmal ein Thema für eine zukünftige Folge, wo man etwas mehr ins Detail gehen kann.
Ja, ich meine ja auch, glaube ich, du hattest eben gesagt, dass die Implementierung von Ludesha irgendwie maximal 40 Byte pro, also für den OpReturn dann bereitstellt und ich glaube, Samurai braucht 42, meine ich, mich richtig zu erinnern. Wobei ich mal glaube, dass das jetzt von Ludesha jetzt nicht keine bewusste Entscheidung war, da jetzt Samurai auszuschließen, sondern eher, dass diese 40 Byte schon sehr, sehr lange so gelten und dass das jetzt halt wahrscheinlich noch nie funktioniert hat irgendwie damit, ne?
Richtig. Ich meine, das ist seine Argumentation, weil ich glaube, das war 2014, ich weiß es nicht genau, war also auch Bitcoin Core auch bei 40 und das wurde eben da erhöht auf die 80 und entsprechend, er ist aber bei den 40 geblieben. Das heißt also, das war jetzt, er hat nie seine Implementierung geändert, deswegen bezieht er sich jetzt darauf, dass er Recht hat und er original Bitcoin ist und die anderen eben nicht. Ja, man mag von der ganzen Situation halt machen, was man möchte, es ist schade, dass jetzt diese 2-3 Bytes eben dafür zu führen, dass das jetzt da so einen riesen Konflikt gibt, aber werden sehen, wie sich das langfristig weiterentwickelt. Dann haben wir Ronin UI V2.4.0. Das ist dann entsprechend die so Consumer-Version von der Samurai Dojo Node, Ronin Dojo. Und die hat letztes Jahr ein Update bekommen mit einer grafischen Benutzeroberfläche für die Node an sich. Und da ist jetzt zusätzlich noch eine grafische Benutzeroberfläche für Whirlpool dazugekommen. Wer Whirlpool viel benutzt hat, es gab bis jetzt so eine Desktop-GUI, die man verwenden konnte. Das war allerdings nicht so praktisch immer und hat immer nicht so gut funktioniert immer. Allerdings jetzt ist das alles integriert direkt in der grafischen Benutzeroberfläche von der Roland Dojo, wie man das kennt, mit einem Browserzugang und dort alles schön aufgelistet.
Macht sie auf jeden Fall dann noch einfacher, ne? Weil das quasi das Roland Dojo ist ja im Endeffekt diese quasi die fertige Implementierung dann von der Bitcoin Full Node, ne? Also quasi auch nochmal um das Thema von davor nochmal aufzugreifen, ist quasi eine Bitcoin-Fullnode-Implementierung, die halt den Fokus auf viel auf Privatsphäre halt legt, ne? Also als Alternative zu ja irgendwelchen anderen Bitcoin-Fullnode-Implementierungen wie Raspberry Blitz, Umbel oder sowas, die ja primär ja dann noch Lightning dann immer mit dabei haben. Das ist ja explizit bei Run and Dojo nicht der Fall, ne? Aber da haben wir dann halt dann diese Whirlpool, beziehungsweise nicht die Whirlpool, diese Run-in-UI, das ist dann diese von dir beschriebene gerade Web-Oberfläche. Und vorher war es, wie es gerade auch schon gesagt hast, war es halt eine eigene, diese Whirlpool-UI, eine eigene Desktop-Variante, die man halt bei sich dann auf seinem lokalen Rechner aber installieren musste. Und dass die Node-Implementierung lief dann halt dann im Zweifelsfall auf einem Rock Pro oder halt oder einem Raspberry Pi, wie auch immer. Also man hatte quasi immer dann diese Software dann auf zwei separaten Rechnern laufen und jetzt ist das dann halt komplett dann halt auf der Node oder in der Node implementiert, dass man es auch darüber dann halt steuern kann. So verstehe ich das zumindest. Also es macht es auf jeden Fall dann einfacher, dass man das dann nicht mehr dediziert bei sich dann auf seinem, sag ich mal, seiner Fernbedienung in dem Fall von seinem Laptop-Computer, wie auch immer, dann halt installiert haben muss.
Richtig, genau.
Sehr gut.
Dann haben wir ein paar so News-Updates, zum einen in Kombination mit dem letzten Punkt, die Whirlpool Unspent Capacity, das heißt also die Gesamtliquidität innerhalb des Whirlpools oder der drei Whirlpools, ist jetzt über 10.000 Bitcoin gestiegen. Und das war für alle, die die Wetten abgeschlossen haben, ob das noch bis Ende des Jahres 2023 passieren wird. Es ist am 31. Dezember irgendwie um 20.15 Uhr, wie auch immer, so grob abends an Silvester passiert. Und ich glaube auch dadurch, dass es jetzt nochmal so einen ganzen Hype gab, ist es darüber über diese Marke geflossen.
Ich glaube, die haben ja auch noch mal einen Rabattcode, glaube ich, rausgegeben, um das noch so ein bisschen zu pushen dann zu dem Thema. Dann
da wollte jemand eine Wette gewinnen, glaube ich. Kann das sein?
Machen wir das nachgeschoben. Ja. Genau. Ja. Vielleicht noch mal zur Erklärung, bei dem Whirlpool-Coordinator gibt es halt, hat man halt dann, wenn man da in diesen Whirlpool reingehen will, muss man halt eine Fee bezahlen, die man halt dann einmal bezahlt, damit man halt mit seinen UTXOs dann in den Pool reinkommt. Und auf diese Fee gab es dann oder gibt es dann immer mal wieder Rabattcodes. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert und vielleicht auch größere Mengen dann da in diesen Pool reingeben wollt, dann wartet durchaus schon noch mal irgendwie ein paar Wochen oder so ab. Es gibt immer wieder so Aktionen, wo man dann halt so 10, 15, 20, 25% dann irgendwie Rabatt auf die Fee bekommt, was dann halt bei bestimmten Größen dann durchaus schon signifikanten Unterschied machen kann. Also da kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, da die, ich glaube, es ist der Samurai-Account von bei Twitter oder bei X und dass man da auf jeden Fall mal reinschaut.
Zahlt man das wiederkehrend immer wieder, wenn man was hineingibt? Oder zahlt man das einmal und lässt dann drin und es wird halt immer wieder?
Das ist die Frage, wie weit wir das jetzt ausführen, aber in ganz kurzer Form, bei Whirlpool ist es ja so, es gibt unterschiedliche Poolgrößen, also 100.000, 1 Million, 5 Millionen, 25 Millionen, 50 Millionen ist Satz pro UTXO, die dann hinten rauskommen. Und du gibst halt immer eine bestimmte Menge an UTXOs dann halt rein und die werden dann halt im Endeffekt dann zusammengemixt und landen, werden dann hinten raus, dann halt in der entsprechenden Poolgröße fallen dann halt hinten gemixt halt raus. Und du zahlst immer für die UTXOs, die du halt zusammen reingibst. Ne? Also jeder Einlegevorgang kostet Geld. Aber es ist egal, ob du 1 Million Satz reinlegst oder 10 Bitcoin. Also das zahlt jene, es kommt auf die Poolgröße an. Ne? Also die Poolgröße bestimmt im Endeffekt dann auch die Gebühr. Ne? Und du kannst dann theoretisch dann auch in diesen Pool dann, wie gesagt, 10 Bitcoin reintun und du zahlst die gleiche Gebühr wie halt mit 1 Million Satz, macht natürlich dann in dem Fall überhaupt keinen Sinn. Aber so sinkt dann entsprechend dann halt die prozentuale Gebühr, die du dann auf den auf den Bitcoin-Anteil, den du halt in den Pool reingibst, natürlich dann halt in den Promille-Bereich oder noch viel weiter runter dann halt. Mhm. Ne, also tendenziell macht es eher Sinn, erstmal eine größere Menge zu sparen, in Anführungszeichen, und die dann komplett dann halt dann auf einmal dann in den Pool reinzugeben, damit man halt dann da eine prozentual niedrige Gebühr halt zahlt und nicht immer wieder alle zwei Wochen da irgendwie dann hier mal 2 Millionen Satz, da mal 1 Million Satz oder sowas. Das macht halt dann ein wenig Sinn.
Mhm. Okay.
Weitere News-Updates, wir hatten einmal hier Mercury Layer, wurde released. Das ist vielleicht auch, also definitiv ein Thema für einen anderen Podcast. Ich habe versucht, das mal leicht, also mich da einzulesen, das ist aber sehr komplex. Es ist auf jeden Fall eine Alternative zu Lightning als Layer 2, soll full custodial sein und ja, viel versprechen, dass es eben ja, deutlich günstiger ist, deutlich sicherer ist, deutlich trustless er ist. Aber genau technisch bin ich selbst auch noch nicht dahinter gestiegen. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal was wir nochmal aufdröseln können. Und bei solchen Sachen, das wurde die erste so die Software-Implementierung als so Development-Kit veröffentlicht. Sowas dauert grundsätzlich Jahre, bis da irgendwas passiert, wenn überhaupt. Also,
ich dachte 2 weeks. Genau. Aber krass, du sagst, es ist custodial und es ist mehr trustless. Ich versuche es jetzt auch mal so. Also behaupten Sie zumindest?
Non-custodial, also self-custody. Okay.
Also quasi, es verspricht alles besser zu machen. Also.
Ja.
Ach, krass.
Ja,
genau. Okay. Ja, das klingt auf jeden Fall vielversprechend.
Erinnert mich so ein bisschen an, als Arc letztes Jahr vorgestellt wurde. Das war ja auch genauso, ne? Ja, wir können alles besser und alles toller, Lightning, bla bla bla. Mhm. Ne? Wobei man jetzt aber ja sagen muss, Arc war jetzt ja quasi nur so ein Konzept oder war ja nicht noch nichts oder ist noch nichts implementiert, weil die ja Softforks bräuchten, um es zu implementieren. Und wenn das jetzt schon das erste Development-Kit, dann ist das natürlich ja schon dann durchaus schon einige Phasen weiter, als Arc es zu dem Zeitpunkt war oder jetzt ist. Ich habe das Thema jetzt aber auch nicht weiter verfolgt.
Dann hatten wir den Ledger Connect Kit Hack. Und das war im Endeffekt von Ledger, also es hat nicht direkt Bitcoin-User betroffen, aber für diejenigen, die sich mit Shitcoins rumschlagen, war das innerhalb der, die hatten so eine Browser-Extension, das nannte sich ConnectKit, und damit konnte man dann eben auf verschiedenen Websites irgendwelche Zahlungen durchführen und so weiter. Und da gab es eine Vulnerability, die ausgenutzt wurde, und 2 Stunden war das, glaube ich, nur live. Die haben es relativ schnell gefixt. Allerdings ist da auch einiges dann abhanden gekommen an Geldern in der Zwischenzeit. Eine weitere, ja, ein weiterer Schandfleck in der langen Geschichte an Hacks, die Ledger jetzt mittlerweile verkraften musste oder deren User. Ich meine, das ist einer der großen Nachteile von Projekten, gerade wenn es um Sicherheit geht, wenn man sich mit nicht nur Bitcoin, sondern allen möglichen anderen Projekten rumschlägt. Die Codebase ist so riesig, dass man da alles zusammenführen muss und wie viele Dependencies man da hat. Dass man das alles sicher verifizieren kann und gut implementieren kann, ist ja kaum möglich. Und ja, wie man sieht, fliegen sie damit immer wieder auf die Schnauze.
Ja, ist nochmal ein gutes Argument dafür, sich gut zu überlegen, was für ein Hardware-Wallet man benutzt. Weil Bitcoin-only hat auch die Vorteile, wie du gerade sagst, dass man weiß, dass das Team sich darauf konzentriert, eben die Schwachstellen zu mitigieren, die Bitcoin betreffen. Und nicht 100 Flanken und Brandmauern bauen muss, um irgendwelche Risiken auszuschließen.
Ja. Geradezu mal bei den ganzen Altcoins, Shitcoins, wie auch immer man sie bezeichnen mag, ja sowieso dann auch viel dann immer über irgendwelche hier die dezentralen Exchanges läuft und hier dann irgendwelche Swaps und hier und da tralala, das macht es natürlich alles wesentlich komplizierter, wenn man das alles dann noch mit irgendwie bereitstellt oder mit implementiert dann und öffnet natürlich dann Haus und Hof dann genau für solche Dinge dann, die dann da einem dann zum Verhängnis werden können. Aber weißt du, wie viele Gelder in Dollar gerechnet da jetzt irgendwie abhanden gekommen sind? Ist das irgendwie veröffentlicht worden irgendwie, was da, wie groß der Schaden dadurch war?
Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe allerdings nur gesehen, weil es sich ja hauptsächlich um Shitcoins gehandelt hat, dass sie mit den, die haben ein offizielles Statement rausgegeben, dass sie mit den Projekten zusammenzuarbeiten, um die Gelder einzufrieren. Also, ja, wie man sieht.
Oh, da war doch wieder noch ein Vorteil.
Ja, genau.
Also, wenn ihr Shitcoins benutzt, habt ihr den großen Vorteil.
Könnt
einfach den
Projektleader
anrufen. Genau, auf Discord.
Das wird dann koordiniert.
Der IOTA-Community schreiben. Bitte noch einen Koordinator aus. Ah, nee, den gibt's ja noch nicht. Ja. Naja.
Gleichzeitig gab es zu Ledger noch ein Thema. Das war jetzt im Dezember von Wrecked Builder auf X. Der hat einen Tweet-Thread rausgebracht, wo er die Ledger Live Software analysiert hat auf Tracking-Aktivitäten. Und das war ziemlich erschreckend, was da alles rausgekommen ist. Am Ende, ich meine, fast jede App, die man so außerhalb von der Bitcoin-Space benutzt irgendwelche Tracking-Sachen. So, ne? Die wollen halt sehen, wie du die App benutzt, um ihr Produkt zu verbessern. Das ist zumindest die Hauptargumentation. Natürlich kommt natürlich auch viele weitere Informationen darüber und entsprechend kann man die auch gut weiterverkaufen oder für Werbezwecke verwenden, wie auch immer. Hier bei Ledger haben sie allerdings fast alles getrackt. Also wie man den Cursor bewegt, wie man die gesamte App benutzt, aber eben auch, was für Transaktionen man macht, wie hoch die Balances sind, wie hoch, an welche Adressen man schickt, welche Gebührenraten man verwendet, alles. Also im Endeffekt wurden bis auf die Private Keys an sich alle Informationen an Ledger gestreamt und hier gab es wohl irgendwo die Möglichkeit, das in den Einstellungen auch auszuschalten, aber die Großheit der Leute haben das wohl nicht getan. Ich meine, das ist, am Ende klickt man irgendwo ein Häkchen, ja, ich habe die AGBs gelesen und das ist aber eben der große Nachteil an Closed-Source-Software. Wenn man das eben nicht auf GitHub schnell mal nachlesen kann, was da alles getrackt wird, sondern man muss da manuell reingehen und gucken, genau was für Datenpakete wann, wie, wo weitergeschickt werden. Das war wohl ein größerer Aufwand. Hat jetzt wohl relativ lange gedauert, bis jemand das gemacht hat. Und ja, da gab es jetzt zum Beispiel bei Trezor auch ein Update, dass sie da die Möglichkeiten, die Tracking-Links auszuschalten, verbessert haben, weil auch die verschiedene Tracking-Sachen eingesetzt haben. Aber auch da passt einfach auf, was für Software ihr benutzt und am besten nutzt einfach Free Open Source Software. In dem Fall Sparrow, Nunchuck, Spectre.
Ich glaube, das kann man echt nochmal so ganz klar sagen. Du hast es vorhin schon mal erwähnt zwischendurch. Wenn ihr einen Ledger habt, dann ist das überhaupt kein Problem. Ihr seid dem Risiko nicht unbedingt ausgesetzt. Ihr könnt trotzdem Sparrow verwenden und es ist nicht unbedingt komplizierter. Also versucht es, probiert es einfach mal aus und ja, habt die großen Vorteile. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das immer so ein bisschen abgetan, dass diese Ledger-Software dann alles tracken könnte, weil es schon immer gesagt wurde. Aber das jetzt zu hören, dass das wirklich gemacht wurde, also bis aufs Letzte jede Bewegung, jedes Feature ausgelesen wurde, ob es genutzt wird oder nicht, ist ja noch, also sei mal dahingestellt, aber einfach die Tatsache, dass es gemacht wurde, dass es einfach irgendwo hinfließt, wo, haben wir ja bei Ledger schon öfter gesehen, einfach auch mal Leute darauf zugreifen können, die das eben nicht sollen, ne? Dass dann einfach auch mal Datenleaks entstehen, dass Informationen rausgehen, die keiner sehen sollte. Jetzt mit meiner Privatadresse verbunden zu sehen, wo ich hingeklickt habe und welche Adressen ich wie bedient habe, das kann schon ganz schön übel ausgehen, muss man mal sagen. Also ja, Riesenvorteil, da einfach so ein Open-Source-Projekt wie Sparrow zu nutzen. Oder Spectre, gute Programme, die auch immer noch relativ intuitiv bedienbar sind, würde ich sagen.
Ja, die auch einfach mehr Funktionen haben als diese mitgelieferte Software. Meistens aber trotzdem noch einfacher sind, weil halt einfach diese ganze Bloat-Software, die dann sonst noch so mitgeliefert nicht, da nicht mit drin ist. und gleichzeitig trifft auf Spectre zu, das trifft aber auch auf Sparrow zu und noch wahrscheinlich noch ein paar andere Koordinatoren. Die haben halt einfach so ein Hardware-Interface, dann könnt ihr mit jeder Hardware-Wallet kommunizieren, ihr könnt da Software-Wallets generieren, also könnt ihr quasi im Endeffekt alle Wallets, die ihr irgendwie mal generiert habt oder die hier halt in Hardware-Form rumfliegen habt, darüber verwalten und es spricht eigentlich nichts dagegen, dann von diesen mitgelieferten Sachen Abstand zu nehmen und dann einfach auf so eine unabhängige Wallet dann zu wechseln, mit der man das dann macht.
Ja, dann geht's auch direkt weiter mit den schlechten Nachrichten. Bei Trezor gab's jetzt auch einen Hack. Hier nicht in dem gleichen Maß, also hier wurden keine Gelder in Gefahr direkt. Allerdings wurden insgesamt 66.000 Nutzerdatensätze geleakt über deren Kundensupport-Plattform. Die haben so einen Third-Party-Kundensupport-Plattform benutzt, um da alle Anfragen zu managen. Das sind auch relativ viele. Kann man sich mal überlegen, wie viele Kunden die haben oder wie viele Geräte die schon verkauft haben, wenn die 66.000 Kunden alleine in ihrem Kundensupport-System haben. Ja, die wurden auf jeden Fall gehackt und entsprechend wurden diese 66.000 Kundendaten rausgegeben und das waren eben Benutzername und E-Mail-Adressen.
Und vielleicht noch wichtig zu erwähnen, Nutzer, die sich innerhalb der letzten, jetzt sind es fast 3 Jahre, genau, seit Dezember 21 mit dem Support interagiert haben. Also nicht jeder Nutzer, der jetzt irgendwie ein Treasure-Device gekauft hat, was wahrscheinlich dann noch mal viel, viel, viel mehr sind. Das ist schon echt beeindruckend. Sondern wirklich 66.000 User, die in irgendeiner Form Hilfe angefragt haben. Also da wirklich irgendwas nachgefragt haben, mit ihrer E-Mail-Adresse oder im Chat irgendwie interagiert haben mit diesem Support. Ist nicht unüblich, dass große Firmen das machen, das auszulagern, gerade den ersten Grad der Anfragen, also First Level. Das heißt, wenn Nutzeranfragen kommen mit, wie bediene ich das Device, dann gibt man das gern mal einer Firma und sagt, hier, das sind so Standardantworten, könnt ihr erstmal beantworten. Alles, was dann komplizierter ist, kommt dann zu irgendeinem Second Level und dann vielleicht irgendwann sogar zu einem Entwickler, die das beantworten. Kritisch hierbei ist jetzt tatsächlich, dass einige Nutzer direkt innerhalb der ersten Stunde dieses Hacks dann schon E-Mails bekommen haben, vermeintlich von dem Angreifer. Und darin stand dann Hallo mit namentlicher Anschrift. Um dein Problem besser verstehen zu können, bräuchten wir bitte deine 24 Seed-Wörter. Und dann können wir dir helfen. Das ist eine automatische Anfrage, wird von keinem Menschen eingelesen. Also ist absolut sicher, gib uns bitte die Seed-Wörter. Also ist schon heftig, ne? Und gerade Leute, die vielleicht dann echt gefragt haben, wie bediene ich das Device, sind vielleicht auch tendenziell ein bisschen leichter zu fischen, nennt sich ja dann auch so. Wird ja hier auch nochmal in dem Artikel beschrieben, den wir dann anhängen. Ja, man bekommt eben solche E-Mails, um noch mehr sensitive Daten abzugeben. Mhm. Und hier im Zweifel natürlich dann sogar die Seed-Wörter, die innerhalb von einer Sekunde dann natürlich leer sind. Also sobald ihr irgendwo die Wörter eingebt, könnt ihr euch sicher sein, sind die Gelder weg. Da gibt es dann auch nichts mehr mit zurückhalten.
Absolut. Ja, und gerade bei so einer großen Menge an Daten, die da jetzt verloren gegangen sind, reicht es ja schon eigentlich dann für die Leute, die dann so eine großflächige Attacke fahren, dass da 5 oder 10 Leute im Zweifelsfall dann darauf reinfallen. Und dann hat sich das in Anführungszeichen den Aufwand dafür schon gelohnt, dass man da dann, also aus deren Sicht natürlich ein sehr negativer Fall, aber trotzdem, dann reicht das für die halt schon, wenn da halt ein paar Leute da drauf reinfallen, dann, ne, wo ja dann einfach die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben ist, dass bei so einer großen Menge da dann der ein oder andere dann doch so leichtfertig da dann irgendwie seine Daten rausgibt und ja, dann halt ein böses Erwachen halt hat, wenn die Satz, Bitcoin, wie viel auch was auch immer, dann da dann weg ist dann leider.
Ja, und ich meine, wir springen halt immer irgendwie täglich auf Twitter, X rum und kriegen sowas irgendwie schnell mit. Aber das sind mittlerweile Firmen, also Ledger und Trezor, die so großflächig verkaufen mittlerweile über alle möglichen Plattformen. Das sind teilweise Nutzer, die gar nichts mit dem so Bitcoin-Twitter Ökosystem irgendwas zu tun haben und entsprechend vielleicht bis heute noch gar nicht mitbekommen haben, dass sowas passiert ist.
Zum Glück hören die uns jetzt gerade alle noch zu und deswegen sagen wir es nochmal. Pass gut auf.
Genau, ist vielleicht auch ein guter Hinweis hier. Wenn ihr irgendwelche Freunde oder Bekannte habt, die sich nicht so viel mit Bitcoin beschäftigen, wie jetzt vielleicht ihr, die jetzt hier unseren Techboost hören, gebt diese Information bitte an eure Freunde und an quasi an alle weiter, dass da halt ein, dass im Zweifelsfall ihr da als diejenigen, die dann da tief an den Themen drin sind, die Leute auch darauf sensibilisieren, dass gerade im Bitcoin- oder Krypto-Umfeld da die Gefahr besonders groß ist, dass man da gescammt oder ja, durch so Phishing-Mails irgendwie seine Ersparnisse oder seine Shitcoins, wie auch immer, dann halt entledigt wird und dass ihr da auf jeden Fall dafür Sorge tragt, dass die Leute da informiert werden, wenn die anderen sich darüber nicht regelmäßig informieren. Ne? Deswegen, ja, ansonsten, oder zeigt ihnen unsere Folge auch sehr wichtig natürlich, dass die sich dann mehr mit den Themen auch beschäftigen. Das wäre auf jeden Fall cool.
Eine gute Faustregel ist auf jeden Fall, gerade wenn es um so Hardware-Sachen geht, also Hardware-Wallets oder Signing-Devices, hier ist niemals irgendwie die große Eile geboten, wenn es um Updates geht. Weil grundsätzlich, wenn du es einigermaßen gut aufgesetzt hast, sind deine Devices offline. Das heißt, solange die offline bleiben, kann erstmal nichts passieren, selbst wenn es irgendwelche Sicherheitslücken in der Software gibt. Das heißt, sollte man irgendwie eine E-Mail bekommen, wo drin steht, du musst auf jeden Fall sofort updaten und dein Gerät irgendwie anschließen oder irgendwie das neu aufspielen, immer nochmal dreimal nachprüfen, ob das gerade korrekt ist, mit irgendwelchen anderen Leuten sprechen, auf Twitter mal nachfragen, auf GitHub gehen und gucken, ob da irgendwas steht, weil hier bei diesen Sachen gibt es nie diese Eile, um das zu tun. Also es ist jetzt was anderes, wenn es zum Beispiel um eine Lightning Node geht, da müssen Sachen manchmal auch schnell gehen, weil alles online ist, aber bei einer Hardware Wallet, die offline ist, airgapped, da passiert erstmal gar nichts, wenn es da, selbst wenn die Sicherheitslücke echt ist. Das heißt, hier könnt ihr getrost und solltet ihr euch auf jeden Fall Zeit lassen und das alles dreimal verifizieren, bis ihr da was updatet.
Ja, cool. Dann haben wir zumindest schon mal die News abgearbeitet. Wir hatten im Vorgespräch gesagt, wir halten das relativ kurz. Ja, mit dem Blick auf die Zeit ist es nicht kurz geworden, aber naja, so ist das halt. Wir nehmen uns da halt dann lieber ein bisschen mehr Zeit, um da halt alle Aspekte oder zumindest die wichtigsten Aspekte hervorzuheben. Genau, wir hatten es in unserer letzten Folge schon mal erwähnt oder in der vorletzten Folge. Ich glaube, es war in der vorletzten Folge mit Wiesel. Da hatten wir über das Bitcoin Privacy Event vom Orange Mike gesprochen und er hat uns angesprochen, ob wir das Thema nochmal ansprechen und ob wir im Kontext von unserem Podcast ein Ticket für das Event verlosen wollen. Da haben wir natürlich ja gesagt, machen wir sehr gerne, weil uns das Thema Privacy natürlich wichtig ist. Genau, nochmal kurz für euch der Abholer. Das findet vom 19. bis zum 21.04.2024, also jetzt in 3 Monaten, in Plochingen im Bitcoin Hotel Number One bei Mark statt. Das ist die zweite Auflage, gab es letztes Jahr auch schon mal. Antumus und ich waren letztes Jahr vor Ort, war auf jeden Fall eine coole Veranstaltung, hatte ich ja schon in der anderen Folge auch schon gesagt, dass das durchaus spannend war. Ist natürlich sehr, sehr nerdiges und sehr nischiges Thema, aber gerade für die Themen, die wir jetzt auch im Techbus heute besprochen haben, hat man da durchaus ja dann immer mal wieder Punkte, wo man sagt, okay, wie verhalte ich mich denn jetzt so oder so? Und da ist dann vielleicht so ein Event, was sich genau auf Privacy so fokussiert, vielleicht genau das Richtige für euch. Das bedeutet, was ihr gewinnen könnt, ist ein Einzelticket in einem Einzelzimmer sogar im Hotel mit Vollverpflegung. Also das heißt, ihr kriegt Frühstück und Abendessen. Zwischendurch gibt's Snacks und alkoholfreie Getränke. Die sind da mit drin. Wie gesagt, von Freitag bis Sonntag, 19.04. bis 21.04. Und was ihr machen müsst, um zu gewinnen, teilt bzw. liked und retweetet unseren Post. Oder bei Nosta könnt ihr das natürlich auch machen. Da machen wir ja auch den entsprechenden Post dann dazu zu der Folge. Teilen und liken oder den Surfergruß drauf machen oder so, wie das bei Nosta dann ab und zu schon mal ist. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Dann ziehen wir im Zweifelsfall einfach dann nach einer Woche oder einer Woche zwei, je nachdem, wann die Folge rauskommt, da steht noch nicht so ganz fest, dann den Gewinner und geben euch dann Bescheid. Dann könnt ihr dann zum Privacy-Event vom Orange Mike fahren im April. Wir freuen uns, wenn ihr teilnehmt. Gut, dann können wir zu den Hauptthemen gehen.
Jawohl. Da haben wir zum einen Robosats. Da wollten wir ein bisschen näher drauf eingehen. Das haben wir auch schon jetzt, glaube ich, öfter mal angesprochen in den letzten Folgen. Verschiedene Updates, die es da gab. Nochmal als Zusammenfassung vielleicht. Wir haben grundsätzlich, ist Robosats eine No-KYC-Plattform, auf der man Bitcoin kaufen und verkaufen kann. Ist ähnlich wie BISC. Nur, das ist eben, also es gab ein paar Unterschiede, die das so ein bisschen abgrenzen. Zum einen läuft das Ganze über Lightning Und zum anderen ist das alles zentral koordiniert. Das heißt, es gibt einen zentralen Koordinator. Man loggt sich über den Webbrowser ein mit seinem Konto und kann dann darüber handeln. So war es zumindest bis jetzt.
Wobei ein Konto ja, glaube ich, ein bisschen überspitzt formuliert ist, weil man erzeugt sich ja eigentlich zu jeder Session einfach nur einen Public Key, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Also einfach einen Key, der für eine Laufzeit verwendet wird und der dient dann zur Identifikation. Also im Endeffekt, man generiert ein Schlüsselpaar, also ein Private und Public Key Paar, und damit authentifiziert man sich im Endeffekt als Handelspartner dann oder stellt Aufträge auf der Basis halt ein. Und wenn halt zum Beispiel mal irgendwie der Browser abstürzen sollte oder sowas, kann man sich dann mit diesem Schlüssel, den man dann generiert hat, dann wieder mit seiner alten Identität da anmelden, in Anführungszeichen, um da dann vielleicht dann den temporär unterbrochenen Trade dann wieder aufzunehmen zum Beispiel. Aber es ist jetzt in dem Sinne kein Account mit, wo ihr euch jetzt dann mit E-Mail-Adresse und Passwort oder sowas dann halt anmeldet. Das gibt's dann in der Form jetzt dann
auf jeden Fall nicht. Genau. Also grundsätzlich gar keine Daten, die man da grundsätzlich erstmal aufgibt. Natürlich muss da auch ein Zahlungsfluss auf der Fiat-Seite laufen, aber das teilt man dann entsprechend mit seinem Handelspartner. Da ist es dann ähnlich wie bei BISC. Hier eben der große Vorteil ist natürlich, man muss sich nichts installieren auf dem Computer wie bei BISC. Ne? Man muss sich jetzt nicht erstmal alles runterladen und aufsetzen. Der Nachteil ist aber, dass es alles zentral geregelt wird. Das heißt, als Angriffsvektor, gerade wenn so eine Plattform größer wird und irgendwann vielleicht auch ja, von unterschiedlichen Parteien angegriffen werden könnte, ist es da einfacher, so ein System dann auszuschalten, als es bei so einem dezentralen System, wie man es halt von BISC kennt, oder eben so alte so Beispiele wären zum Beispiel so ein Torrent-Network oder so, wie man es halt kennt. So, wenn das so dezentral ist, man nimmt einige Nodes offline und das Ganze bleibt allerdings trotzdem bestehen. Und das war lange Zeit auch bei Robosets auf der Roadmap, dass irgendwann mal so weiter aufzuschlüsseln, dass es nicht nur einen Koordinator gibt, und das ist endlich jetzt der Fall. Das ist zwar noch ein Pre-Release, also wir sind bei V0.6.0 als Pre-Release, es wird aber bald dann als Full-Release rauskommen, und hier werden jetzt zum ersten Mal die RoboSats Federation dann implementiert oder herausgegeben. Die Federation, das ist vielleicht ein, also nicht unbedingt der beste Name vielleicht für das ganze System. Es klingt eher wie eine Organisation, die dahinter steckt. Allerdings ist es im Endeffekt einfach nur die Möglichkeit, dass jeder jetzt einen eigenen Koordinator stellen kann. Und diese Koordinatoren jetzt können um Nutzer werben, das heißt, man stellt eigene Gebühren ein, je nachdem, was für einen Support man bietet. Für die Nutzer können die sich entsprechend entscheiden, bei wem sie ihre Order dann einstellen möchten. Der Trick an der ganzen Sache ist, dass es trotzdem immer noch ein Orderbook gibt. Also das heißt, egal auf welchem Koordinator man rumspringt, kann man immer noch mit jedem anderen handeln, der auf einem anderen Koordinator sitzt. Und damit ist es nicht mehr wird es nicht weiter aufgedröselt, also die Liquidity bleibt bestehen, aber man hat eben einzelne Koordinatoren, die entsprechend die Fees dann einziehen und die ganze Logistik im Hintergrund stemmen.
Das heißt, der Unterschied für mich jetzt oder für uns als User oder für unsere Hörer als User ist in dem Fall, dass die dann halt je nach Koordinator, wenn es die dann halt irgendwann sich das Modell dann mal ein bisschen etabliert hat, wir haben gerade gehört, das ist alles noch in der frühen Pre-Release-Phase, ist es im Endeffekt, dass die Gebühren sich unterscheiden. Ich hätte jetzt irgendwie immer gedacht, so wenn ich so einen dezentralen Koordinator dann habe, also dass jeder dann Koordinator stellen kann, dass jeder Koordinator im Endeffekt ja dann auch dann mit Liquidität dann im Endeffekt auch punkten kann, ne? Also dass jeder Koordinator dementsprechend auch sein eigenes Orderbook und seine eigene Liquidität dann auch dann halt hat und das dann so ein bisschen dann auch von den anderen dann halt abgrenzt. Das wäre jetzt so meine Erwartungshaltung gewesen, aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall.
So habe ich es zumindest verstanden. Das ist, also weil das würde das Ganze eben sehr aufsplittern. Ich
meine,
also die Liquidität ist natürlich in der letzten Zeit schon gewachsen, allerdings riesig ist es immer noch nicht. Und das wäre, glaube ich, schon ein ordentlicher Rückschlag. Also so wie ich das verstanden habe, geht es wirklich nur um als Koordinator, wenn man jetzt zum Beispiel eine Start9 oder eine Umbrella-Node laufen hat, gibt es, wird es dann eine entsprechende App geben, die man dann laufen lassen kann auf seiner eigenen Node und man kann selber als Koordinator fungieren. Und damit könnte ich mich jetzt, und dann wird entsprechend eine Tor-Adresse generiert, auf die ich mich jetzt einloggen könnte. Also zum Beispiel, Thorsten, du wirst dir sagen, okay, auf deiner Umbrella-Node oder Start9-Node oder wo auch immer, würdest du das einmal das aufsetzen, so ein Koordinator. Ich könnte mich dann entsprechend auf dieser Tor-URL dann einloggen, mir da dann mein Schlüsselpaar generieren und darüber handeln. Ich würde aber bei dir trotzdem das gesamte Orderbook sehen und könnte mit allen anderen handeln. Okay. Du würdest aber eben auf deiner Instanz, also auf deinem Koordinator, die Gebühren festlegen, die bezahlt werden. Das heißt, wenn mir die Gebühren nicht passen, dann gehe ich halt zum Kalso auf seinen Koordinator und mache das da. Oder wenn eben entsprechend die Support-Lösung, also du würdest wahrscheinlich dann irgendwie eine Support-E-Mail oder irgendeinen Chat anbieten, je nachdem zu welchen Uhrzeiten, sage ich, okay, wenn es nur so innerhalb von 48 Stunden Antwort kommt, dann gehe ich lieber zu jemandem anderen, der da innerhalb von einer Stunde antwortet. Wie auch immer, so können dann mit der Zeit das Ganze halt weiter ausgebaut werden, um so da einen Wettbewerb dann aufzubauen. Man sollte aber hier auch im Kopf behalten, dass man gibt ja, wenn man so einen Trade macht, muss man ja so eine Kaution hinterlegen und die hält der Koordinator. Das heißt, auch da für eine kurze Zeit ist es möglich, dass der Koordinator die Gelder entsprechend rugged und mitnimmt. Das heißt, da sollte man auch schon darauf achten, welchen Koordinator man nimmt.
Genau, das wäre nämlich jetzt auch so ein bisschen so mein Punkt gewesen, warum was das von dem, was ich vorher halt gesagt habe, dass man das halt wirklich komplett dann halt alles rauszieht und mehr oder weniger da die komplette Infrastruktur dann halt separiert dann. Also meine Vorstellung ist irgendwie immer so ein bisschen, also es ist vielleicht ein bisschen zu romantisch irgendwie, aber wie es halt, aber ich meine, das funktioniert wahrscheinlich, theoretisch klappt es ja auch schon, weil es Open Source ist, dass man sich einfach die komplette Robosat-Software-Plattform halt nimmt, installiert die bei sich so lokal, hat natürlich dann auch dann ein eigenes lokales Orderbook, ist dann auch der eigene Koordinator natürlich. Ne, also, aber da könnte man theoretisch dann irgendeiner Community oder halt irgendeinem abgegrenzten Bereich, wo durchaus ein persönlicher Kontakt dann halt auch besteht, sei es jetzt mal in der deutschsprachigen Bitcoin-Community, in der Notsignal-Community, in der was weiß ich was, in meinem Familien- und Freundeskreis oder sowas, dass ich für die theoretisch einen geschützten Raum anbiete, in der theoretisch dann über ein von mir gehostete Instanz, Robosats, Peer-to-Peer-Trades dann halt also durchgeführt werden können. Das war immer so meine Vorstellung, dass die dahin wollten, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein, zumindest nicht, um das zu vereinfachen. Weil da hätte man ja dann dieses Trust-Problem da zumindest ein bisschen minimiert, weil man halt ja durch den persönlichen Kontakt dann einfach durch den Koordinator, in dem Fall jetzt, wenn ich das jetzt machen würde als Beispiel.
Ja, also tatsächlich hier in der Überschrift des Releases steht: The RoboSats Federation is a set of rules that allows multiple RoboSats instances to work together under a unified client app. This federated client app enables users to seamlessly interact with any coordinator, track the coordinator reputation, verify transactionally dev fund donations and more. Dass es eine Client App gibt, also tatsächlich, dass man nicht sich über jede Instanz einwählt, ja, sondern über eine Client App, die allerdings mit jeweils mit dem entsprechenden Koordinator, den man sich auswählt, verbunden ist. Es über diese App aber ein Orderbook gibt, dass man mit jedem anderen handeln kann, egal über welchen Koordinator der läuft.
Ja, okay. Ja gut, spannend. Ne? Wobei ich aber glaube, das Szenario, was ich gerade eben beschrieben habe, das geht wahrscheinlich schon, ne? Wenn man sich halt einfach die Software nimmt und das selber irgendwo bei sich installiert. Ne? Das ist halt jetzt nicht irgendwie, dass das ein einfacher Fall ist, aber dass man sich das halt irgendwie da selber durchvorstellen müsste, um sowas aufzusitzen. Aber theoretisch würde das wahrscheinlich trotzdem auch jetzt schon vorher gehen, bevor es dieses Modell gibt. Aber ist auf jeden Fall, finde ich, trotzdem ein guter Schritt, um da mehr, um das Thema weiter auseinander zu ziehen, um da, ja, das war ja, glaube ich, auch immer so dieser Kritikpunkt bei RoboSats auch, ne, dass das halt irgendwie, dass es einfach diesen einen zentralen Anlaufpunkt da immer gab.
Richtig, genau. Und eben, also wie du sagst, ne, man kann sich ja auch einfach das ganze Projekt forken, ne? Also man kann sich das abziehen und komplett neu aufsetzen und komplett von null anfangen, ne? Neue Liquidität ziehen, das über eine neue URL und alles von vorne anfangen. Allerdings verliert man eben dann da schon das Netzwerk, was man jetzt bereits schon aufgebaut hat. Und das jetzt so zu vereinen, allerdings gleichzeitig Vorteile von einem dezentralen System zu haben. Das ist eben hier der Mehrwert.
Ja, cool. Ja, können wir auf jeden Fall dann im nächsten oder einem der nächsten Tech-Boots dann ein Update geben, wenn das dann Ganze dann auch wirklich dann, sag ich mal, aus der Alpha dann oder zum Pre-Release raus. Ich hatte da auch mal, bin da mal draufgegangen, hab mal geguckt. Also man kommt über die, es ist jetzt aktuell eine eigene URL, über die man dann an diese neue Variante drankommt, die dann, wo man diesen Koordinator auswählen kann. Über den Standard-Link von Robustats ist es aktuell noch nicht bereitgestellt, aber ja, über einen separaten Link, der dann auch in dem, werden wir auch verlinken, in dem Post dann auch drin ist von der Ankündigung, da kommt man dann halt dann auch schon an die, ich glaube, da waren, als wir es gesehen haben, es waren, glaube ich, 3 oder 4 Koordinatoren, die da irgendwie dann schon hinterlegt waren, die da ja eine Alternative bereitstellen.
Cool. Genau, das zweite Thema, was wir ein bisschen näher beleuchten wollten, war die Bitcoin Keeper App. Das hatten wir vorhin bei einem anderen Thema noch kurz angesprochen. Und das ist eine App, die wurde jetzt, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr, ein bisschen länger, glaube ich im Herbst 22, angekündigt. Und da gab es jetzt, die hatten auf jeden Fall eine steile Entwicklungskurve. Viele Features rausgebracht in kurzer Zeit. Und das ist eine Mobile-App, mit der man eben zum einen Hot Wallets auf dem Handy haben kann, allerdings auch als Koordinator das Ganze nutzen kann für so deine Hardware-Wallets oder Signing-Devices, die man so abseits benutzt. Der große so Kritikpunkt war, dass die App lange Zeit nicht Open Source war. Das hatten sie am Anfang argumentiert, dass sie da entsprechende Entwicklungszeit haben wollen, bis sie das Ganze dann öffnen. Viele Projekte geben das an und machen es dann nie. Allerdings war es bei Keeper dann schön zu sehen. Das war im Sommer, glaube ich, im August oder Juli haben sie das Ganze dann geöffnet.
Wir hatten auch drüber gesprochen, glaube ich, damals im Sommer, dass das dann open-sourced wurde.
Genau, das war jetzt MIT-License, also alles offen. Und ja, die Entwicklung ging jetzt auch immer weiter. Ich meine, kurz um das Konzept vielleicht noch mal ein bisschen zu erklären. Die haben auf der einen Seite eine normale Wallet, die man so verwenden kann, entweder als Hot Wallet oder direkt als Hot Wallet auf dem Handy. Und dann darüber hinaus haben die eine Vault. So nennen die das. Das ist dann im Endeffekt dann die sicherere Stufe. Also eine zweite Wallet, die man aufsetzen kann, entweder als Single Sig oder als Multisig, dann mit externen Signing Devices. Und bis jetzt war es nur möglich, entweder ein Single Sig oder ein Multisig 2 von 3 oder 3 von 5 aufzusetzen. Jetzt in dem aktuellsten Release ist es jetzt möglich, auch jede Form von Multisig aufzusetzen, die man haben möchte. Hier bieten die allerdings mehrere bezahlte Upgrades auch an für das Vault. Das heißt also, es gibt die Pleb Vault, der ist umsonst und da kann man sich, wie man es kennt, von jedem anderen Koordinator auch seine Wallet aufsetzen oder sein Vault aufsetzen mit mehreren Schlüsseln. Also auch hier kann man ein 7 von 9 Multisig aufsetzen, wenn man möchte, mit den eigenen Schlüsseln. Da kann man also mittlerweile frei wählen, wie man seinen Multisig aufsetzen möchte. Es gibt allerdings eben auch den Hodler Plan und den Diamond Hands Plan. Und bei diesen zwei, also bei dem Hodler zahlt man 10 Euro im Monat und beim Diamond Hands Plan zahlt man 45 Euro im Monat. Und hier hat man dann zusätzlich die Möglichkeit bei dem Hodler, dass das Bitcoin Keeper, also die App selber, oder die Betreiber der App dann entsprechend einen Schlüssel für einen halten, mit der die ihr dann auch für einen signieren. Das wäre so ein Collaborative Custody, auch das haben wir mal in einer früheren Folge angesprochen. Und bei dem letzten, bei dem Diamond Hands Plan, hat man dann auch noch zusätzliche so Inheritance Features. Also wenn man vererben möchte, geben die einen mehrere Dokumente mit, die man entsprechend einem Anwalt geben kann, wo Tipps drin stehen, wie man das Ganze aufsetzen sollte. Dann auch einen ganz Leitfaden für die Person, die das Erbe erhalten soll, wie sie damit umgehen soll. Und dann auch einen zusätzlichen Erbenschlüssel. Das ist ein ganz witziges Konzept oder ein ganz cleveres Konzept. Da wird ein 3 von 5 Multisig mit einem zusätzlichen Schlüssel ausgestattet, also mit einem sechsten Schlüssel. Und dieser wird dann von Bitcoin Keeper gehalten. Und wenn zwei Schlüssel aus diesem Quorum verwendet werden, um diesen Schlüssel abzurufen, dann gibt es 4 Wochen Wartefrist, bis dieser dritte Schlüssel dann verwendet wird. Das heißt, wenn man würde jetzt eben seinem Erben entsprechend 2 Schlüssel zur Verfügung geben und sollte man selber dann versterben, dann könnte der Erbe sich entsprechend an Bitcoin Keeper wenden und diesen dritten Schlüssel abzurufen, müsste 4 Wochen entsprechend warten. Wenn man selber dann nicht eingreift, weil man doch noch lebt, dann würden sie den entsprechend freigeben. Und da zahlt man entsprechend 45 Euro im Monat für. Genau. Aber es ist eigentlich ein ganz innovatives Konzept, so was ich jetzt noch bei anderen noch nicht in genau der Form gesehen habe. Und so bieten die einem da unterschiedliche Möglichkeiten an.
Das ist eine coole Lösung, habe ich noch nicht gehört.
Tatsächlich. Ja. Ja, wir hatten, du hattest gerade eben gesagt, wir hatten da schon mal darüber gesprochen. Ich hatte gerade nochmal die Folge parallel, als du es gerade erzählt hast, rausgesucht. Das war letztes Jahr der Techboot Boost Folge E106, die wir geteilte Verantwortung genannt haben. Und da ging es halt genau dann um diese unterschiedlichen Angebote von diesem Collaborative oder Shared Custody Varianten, wo man dann so ein bisschen da bei den Multisig-Varianten dann, sag ich mal, dass die das Risiko ein bisschen auslagern kann und da sich tendenziell dann noch irgendwie noch eine andere Partei bei dem Multisegment reinholt, die einem im Fall der Fälle irgendwie dann beim Verlust von irgendwelchen Keys dann unter die Arme greifen kann, wie du es gerade beschrieben hast. Also wer da nochmal reinhören möchte, ist natürlich jetzt aus dem Februar 2023, also jetzt schon fast ein Jahr alt, auch schon ein bisschen haben sich die Modelle vielleicht auch schon wieder ein bisschen verändert, aber da kann man, denke ich, nämlich auch nochmal reinhören, wenn man daran Interesse dran hat. Das haben wir es dann durchaus noch im Detail besprochen. Verlinken wir euch natürlich auch, wie immer.
Genau. Eine weitere Sache zu Bitcoin Keeper, und das ist eben sehr schön zu sehen, die haben sich eben ähnlich wie Sparrow auch an Samurai Whirlpool angedockt. Das heißt, wenn man seine Funds bei Bitcoin Keeper hat, kann man eben auch die Liquidität von Samurai Whirlpool mit verwenden und darüber seine Coins auch coinjoinen. Das ist schön zu sehen. Ich meine, Samurai ist da seit Jahren sehr proaktiv und vokal. Die wollen, dass andere sich da mit anbinden, um da, und die können dann entsprechend auch Gebühren abgreifen. Sparrow hat das vor
2 Jahren,
grob implementiert. Das heißt, über Sparrow kann man jetzt eben auch an der Liquidität teilhaben und jetzt Bitcoin Keeper eben auch. Das heißt, man muss jetzt nicht die Samurai-App benutzen, um seine Funds dann zu coinjoinen, sondern kann das eben entsprechend auch über die Bitcoin Keeper-App machen.
War auch die, glaube ich, meines Erachtens, glaube ich, auch die erste Variante, die das dann das Ganze auch für iOS auch angeboten hat, ne? Samurai Wallet ist ja eine Android-only-Variante und auch Mobile-only. Sparrow war halt Desktop, alle Betriebssysteme, klar, auch Mac in dem Fall dann. Aber für iOS gab es, glaube ich, bisher keine Variante oder keine App, die das angeboten hat, dass man da dann CoinJoin-Funktionalitäten benutzen konnte. Wasabi ist ja sowieso komplett nur Desktop. Deswegen, es ist doch schön, dass da jetzt dann auch noch mehr Wallets kommen und das mit einbinden, dass man da auch die Möglichkeit hat, das von Mobile zu machen, wenn man es denn möchte. Ja.
Genau, und hier eben eine App zu haben, wo eben so viele verschiedene Sachen dann drüber laufen. Also das Einzige, was wir noch nicht drin haben, ist Lightning. Aber eben, man kann eben da eine Hot Wallet drin haben, dann entsprechend seine Multisig-Wallets verwalten und auch direkt die Coinjoins machen. Also das ist schon cool zu sehen. Und dass es jetzt full open source ist und mittlerweile jetzt auch 6 Monate Zeit waren, dass Leute da mal durch die Codebase durchgehen und sich das angucken. Mittlerweile wird das eine legitime Alternative.
Ja, ich hatte sie, als wir das letztes Jahr besprochen hatten, hatte ich sie mir mal runtergeladen und also ich war voll überfordert. Ich fand die ultra unübersichtlich zu dem Zeitpunkt. Der Aufbau war irgendwie überhaupt nicht intuitiv und ziemlich wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass da so viele Funktionalitäten drin sind, dann halt auch relativ überfrachtet, vielleicht auch mit Features irgendwie und die dann halt zu dem Zeitpunkt halt einfach noch nicht ja, geschickt platziert oder vielleicht intuitiv dargestellt. Also vielleicht hat sich's geändert, ohne jetzt den Entwicklern halt da hier Unrecht zu geben. Aber zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall nicht so intuitiv wie manche andere Wallets, die es sonst so auf dem Markt gibt im mobilen Umfeld.
Ja, ich habe sie gerade jetzt also vor dem Podcast nochmal runtergeladen und mal ein bisschen drin rumgespielt. Also es ist definitiv nicht, also man muss dieses Konzept halt einmal verstehen, dass es eben unterschiedliche, also eben die Wallet gibt und eben die Vaults gibt und wie man das Ganze aufsetzt. Grundsätzlich ist so die Qualität und die Oberfläche sehr schön gemacht. So das Design an sich finde ich sehr ansprechend und da sind auch viele so Hilfsseiten, die dann dazu aufpoppen und so kleine, so das die FAQs von denen sind auch super. Also man hat da relativ viele Infos, allerdings sind es eben viele Infos. Also wie du schon sagst, ist es, muss man da erstmal durchsteigen. Es ist nicht so zwei, drei Klicks und das Ganze ist aufgesetzt, sondern so die Funktionalitäten sind eben relativ breit und entsprechend dauert das auch ein bisschen, um das Ganze aufzusetzen, wenn man alles benutzen möchte.
Also eher eine Wallet für den gereiften Bitcoiner, um es hier in unserem Notsignal-Sprech zu sagen. Deswegen, also nicht unbedingt eine Einsteiger-Wallet, aber ich wüsste auch nicht, ob jetzt ein Einsteiger unbedingt direkt mit einem Multisig anfangen muss und sich da seinen ersten Satz dann auf einen Multisig zu werfen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt notwendig. Da kann man auch erstmal klein anfangen.
Ja.
Gut, kommen wir zum letzten Thema oder zum letzten Block.
Ich glaub, wir zum sind schon letzten Punkt, genau. Und zwar eben da grundsätzlich, ich meine, hier sind zwei Punkte in diesem Unterpunkt, aber grundsätzlich so Bitcoin Open Source Unterstützung, Spenden an den ganzen Bereich. Da, ich kann mich noch gut erinnern, vor einigen Jahren war das Geschrei groß und eben zu Recht, dass es sehr wenig Unterstützung gab für den Open Source Bereich. Und das hat sich in den letzten paar Jahren doch stark geändert. Es kann immer mehr geben und das erwarte ich auch, dass das in den nächsten Jahren auch noch zusätzlich steigt, aber es ist schon sehr schön, diesen Trend zu sehen, dass immer mehr unterschiedliche Organisationen freiwillig Geld an Entwickler rausgeben, an verschiedene Open-Source-Projekte rausgeben, um da diesen ganzen Bereich zu fördern. Und hier gibt es zum einen jetzt OpenSats, das ist eine Stiftung aus den USA, die gegründet wurde, ursprünglich von Ben Price und Matt O'Dell. Und mittlerweile sind eben einige Leute an dieser Stiftung beteiligt. Jetzt vor einigen Monaten, glaube ich, eben ist Gigi auch dazu gestoßen und verwaltet da auch einiges. Das Schöne an dieser Plattform ist eben, dass die keine so Managementgebühren beziehen. Das heißt also, auch deren Arbeit ist voll von Spenden finanziert. Und die haben mittlerweile relativ große Summen erhalten an Spenden von Einzelpersonen, aber eben auch von Unternehmen. Und eben auch von, also öffentliche Spenden gab es da auch. Ich glaube, Jack hat eine sehr große Summe, ich glaube 10 Bitcoin ungefähr, gegeben. Vielleicht waren es auch eine andere Summe, ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall waren das große Summen, die da an OpenSats geflossen sind. Wenn man da selber spenden möchte, kann man auch auf die Seite gehen und man kann direkt an bestimmte Projekte spenden. Das ist auf jeden Fall cool. Oder man kann an den General Fund spenden. Und alle Gelder, die da in diesen Topf fließen, die werden dann entsprechend von der OpenSats Board dann verteilt. Je nachdem, was für Bewerbungen sie bekommen, werden sie das dann entsprechend an Entwickler oder Projekte vergeben. Aber mittlerweile ist die Liste an Projekten relativ lang, die da direkt auf der Seite gelistet sind. Mhm. Und so kann man auch dann direkt an diese Projekte spenden. Man kann auch entsprechend auf der Seite sehen, wie viel schon an diese Projekte geflossen ist oder an diese Personen. Das ist relativ transparent auf der Seite aufgebaut.
Das ist ganz schön. Verlinken wir euch gerne. Was ich auch cool fand, ist, dass die auch über diesen General Fund, ich hatte mir das eben zwischendurch mal ein bisschen durchgelesen, dass die darüber auch so eine regelmäßige Auszahlung an die, ich glaube, das las sich so, als wären das Core-Maintainer, Core-Entwickler, dass die dann über diesen General Fund auch prinzipiell dann eine ja, eine regelmäßige Ausschüttung erhalten, die jetzt unabhängig von so Einmal-Grants sind, sondern halt die dann halt wirklich dann einen regelmäßigen Support dann in Form von ein Patreon in Anführungszeichen auf Bitcoin-Basis dann für diese Entwickler dann halt dann, ja, den nötigen finanziellen Freiraum bereitstellen, dass die Leute sich dann halt auch Vollzeit dann um die Weiterentwicklung von Bitcoin kümmern können, was ich halt immer ganz cool finde dann, ne? Die jetzt nicht projektspezifisch waren, sondern wirklich dann halt, wo dann Einzelpersonen dann auch genannt wurde, die da unterstützt werden.
Genau, und eben in dieser Runde, die haben eben jetzt, glaube ich, das ist jetzt schon die dritte Runde an Spenden oder so an Grants, die an verschiedene Projekte jetzt herausgeben, und das waren jetzt eben aus dem General Fund. Dazu ein paar, die man highlighten kann, zum Beispiel die Pickard Payments Plugin für Core Lightning, das ist auf jeden Fall schön, Bitcoin Core App und Crux. Ist auch so eine DIY-Signing-Device, bisschen ähnlich wie ein Seed-Signer, läuft aber auf unterschiedlichen Plattformen. Und Wechsel ist auch eine so Non-KYC-Trading-Plattform. Mhm. Genau, und da, also das waren jetzt nur ein paar Highlights, aber insgesamt waren es, glaube ich, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Projekte, die hier finanziert wurden aus dem General Fund. Wie viel jedes Projekt bekommen hat, können wir leider nicht einsehen. Allerdings können wir einsehen, wie viel in dem General Fund insgesamt eingeflossen sind. Und das sind in Bitcoin, also Bitcoin wurden erhalten 4.073. 4.073 Bitcoin. Und zusätzlich in Dollar nochmal 5 Millionen obendrauf. Das ist also schon eine ganz ordentliche Hausnummer.
Das stimmt wohl dafür, dass man so vom Gefühl her irgendwie OpenStats irgendwie, ich sie irgendwie erst seit letztem Mal so richtig irgendwie auf dem Schirm hatte oder so, also oder so richtig bei mir erst auf dem Radar aufgetaucht sind, sind das schon krasse Summen, wenn man das halt mal überlegt, ne, 4000 Bitcoin und irgendwie, und das ist halt nur dieser General Fund, ne, und dann da kommen ja noch die ganzen Donations dann an die anderen, es gibt da ja noch mehrere Bestandteile dann auch noch mit dazu, ne, klar ist das natürlich der Hauptbestandteil dann, aber trotzdem sind das schon enorme Summen, die da bewegt werden.
Die 5 Millionen gehen ja fast unter. Ich habe mal kurz geschaut, also in US-Dollar sind das 163 Millionen, diese 4.000 Bitcoin aktuell. Das ist schon echt krass. Ja, man kann sehen, also vermeintlich, müsste man jetzt mal prüfen, aber dass so große Größen, die so im Space sind und die so über die letzten Jahre große Advokaten für Bitcoin wurden, dass die dazu aufrufen, zum einen, dass die aber auch große Summen reinpacken. Also man sieht ja diverse Bewegungen so von größeren, einflussreichen Personen, die dann auch sagen, hier, wir müssen die Entwicklung unterstützen und wir müssen vor allen Dingen Open-Source-Arbeit unterstützen. Das ist echt mega cool zu sehen.
Man kann an der Stelle ja nicht quasi gerade auch die Leute, die vielleicht schon seit den in den ersten Jahren von Bitcoin dazugekommen sind, die dann halt dann jetzt hier so einen Freerider machen und hier, weiß ich nicht, Wasser trinken und Wein saufen oder nee, Wasser predigen, Wein saufen, ihr wisst, was ich meine, halt irgendwie, ne, die halt sagen, ihr spendet alle möglichen, aber ja, nö, also ich beteilige mich da selber aber nicht dran, aber macht ihr das mal schön, ne, also das ist ja
auch. Nee, das machen die schon auch.
Nee, genau. Ja. Ich meine, die haben ja selber auch ein Interesse daran, dass das Netzwerk weiter existiert und weiterentwickelt wird.
Ja. Und eben auch teilweise Unternehmen, ne, die dann auch große Summen spenden. Also man hat das teilweise auch von Börsen gesehen oder anderen Unternehmen, die dann doch einiges an die Entwickler gespendet haben. Und ich kann auch gut nachvollziehen, dass das eben für manche Unternehmen halt auch schwierig ist, sich da die Zeit rauszunehmen, dann unterschiedliche Projekte sich da einzulesen und zu gucken, ist das legitim oder nicht und so den ganzen Hassle dann durchzugehen. Und da ist natürlich so eine Organisation wie OpenStats perfekt. Da kann man dann einfach eine monatliche Zahlung hinmachen oder einmal im Jahr. Und das kann man steuerlich auch schön alles absetzen. Und die kümmern sich darum, wie das dann vergeben wird. Und das ist perfekt.
Wie finanzieren sie sich? Wusstest du das? Wie war das bei OpenStats? Kriegen die eine Gebühr und dann Bruchteil ab?
Genau, das also kriegen sie eben nicht. Also die kriegen keine Gebühr, sondern es gibt eben auch auf der Seite einen Management Fund, wo man auch hinspenden kann. Das heißt okay. Also, wenn man
denen mal ein Bier
direkt an, genau, an die, weil natürlich müssen, also sind da eben einige Leute, die da Vollzeit dran arbeiten, das Ganze zu managen und die ganzen Bewerbungen zu prüfen und so weiter und entsprechend müssen die auch bezahlt werden. Und das läuft eben auch auf Spendenbasis.
Genau.
Ich habe aber allerdings mal kurz gerechnet, die 163 Millionen, die da in den General Fund geflossen sind, das waren über 564 Spenden. Das heißt, im Schnitt sind wir da bei knapp 300.000 Euro, Dollar umgerechnet pro Spende. Ich meine, das ist natürlich jetzt der Dollarwert. Es kann natürlich gut sein, vor einem Jahr die Bitcoin-Spenden, die eingegangen sind, waren nur die Hälfte wert. Aber trotzdem waren das ganz ordentliche Summen. Also es sind jetzt nicht 10 Euro Spenden, sondern eher größere Spenden, die da eingehen.
Ja. Gut, dann machen wir noch den Deckel rund mit dem anderen großen Player im Grants vergeben Markt, sage ich jetzt mal so, den es im Bitcoin-Umfeld gibt.
Und, richtig.
Das ist die Human Rights Foundation. Die hat auch mal wieder ein paar, ich glaube, 500.000 Dollar umgerechnet an einzelne Projekte rausgehauen. Insgesamt, ich kann das ja mal übernehmen. Da musst nicht du die ganze Zeit sprechen, Antonus. Die haben an 18 Projekte insgesamt 500.000 Dollar rausgegeben in unterschiedlichen Abstufungen. Wir haben uns jetzt nicht genau im Detail angeguckt, wer jetzt wie viel bekommen hat. Ihr könnt euch das sicherlich auf der Webseite von der Human Rights Foundation angucken. Wir können euch das gerne da nochmal verlinken, wo das dann beschrieben ist. In der Vergangenheit war es halt immer so, dass große Projekte immer größere Summen bekommen haben und kleinere Projekte, die halt dann neu am Markt waren, dann eher dann kleinere Summen. Ich kann mich bei Cashew dran erinnern, als Cashew da irgendwie letztes Jahr gestartet sind, dass die irgendwie 20.000, 25.000 Dollar oder sowas bekommen haben dann für so ein einmal Grant, was natürlich dann für so ein Projekt, was irgendwie ein paar Monate existiert hat, dann immer noch enorm viel Geld halt ist, um da halt zumindest dann mal ein paar Monate vielleicht dann irgendwelche Sachen zu finanzieren oder halt dann ein paar Entwickler dann halt Teilzeit zumindest zu bezahlen zu können, die sich dann mehr dann auf die Entwicklung fokussieren können. Und da sind halt viele Projekte, die sich halt dann so um die, ja, wie die Human Rights Foundation ihren Fokus halt hat, so, ja, Menschenrechtssachen, Frauenförderung und solche Dinge. Da sind halt ziemlich viele Projekte auch wahrscheinlich aus, mir sagen da sehr wenige von. Mir Premier Bitcoin sagt mir zum Beispiel was, das ist ja diese Organisation aus, ich glaube, El Salvador oder zumindest aus Mittel- und Südamerika, die da ja für die Bitcoin-Bildung in der breiten Bevölkerung sich engagiert. Die haben ja dann noch dieses Bitcoin-Diplom in El Salvador, glaube ich, aufgelegt, meine ich zumindest, dass das Mi Premier Bitcoin war. Hier Anna nickt, ja, sehr gut. Genau, die haben zum Beispiel einen Grant bekommen, dann, wen gibt es denn sonst noch? Lola Lotz, interessanterweise, die kennt man aus, das ist eine Deutsche, die kennt man aus Berlin. Ich glaube, Kalso, du kannst vielleicht sogar mehr zu ihr sagen. Weil ich
Lola Lietz, genau. Nicht. Ja, war tatsächlich bei McCormick sogar mit ihrem Thema, weil sie Chain Analysis mal ein wenig hinterfragt hat. Ja, ist auch noch ein Thema, was wir mal aufgreifen wollten in einem Tech-Thema. Da komme ich noch drauf zurück, Lola, wenn du das vorher hörst. Ich musste das tatsächlich aus privaten Gründen ein bisschen schieben, aber super spannendes Thema. Die Reaktionen aus der Community, aber auch von Chain Analysis. Ja, also wer es noch nicht im Englischen gesehen hat, seid gespannt auf die Diskussion, die wir dazu noch führen werden. Richtig cool. Ich habe mich auch riesig gefreut, das zu sehen, dass da ein Grant vergeben wurde. Vielleicht können wir das Thema ja sogar zusammen anschneiden.
Genau. Ansonsten, ja, Seedsigner hat auch mal wieder was bekommen. Die sind ja, fallen da ja regelmäßig drunter, auch super. Bitcoin Plus Plus. Gut. Kennt ihr auch jetzt letztes Jahr, als wir die hier über Nix Bitcoin gesprochen haben? Das war ja dann auch, wo wir das Ticket verlost haben für die Bitcoin Plus Plus Konferenz, die da in Berlin stattgefunden hat, über Nix. Ja, über Nix halt. Über Nix OS, halt über die Entwicklung dann in dem Nix Betriebssystem, Framework, wie auch immer man das bezeichnen mag. Ja, Bitcoin Atlantis hat auch was bekommen. Das ist ja die schöne Konferenz, die jetzt in Madeira stattfinden wird, in 2 Monaten, wo wir ja ein großer Teil von uns hinfahren wird. Wir haben jetzt eben im Vorgespräch gehört, Antomos ist auch dabei. Yay!
Jawohl! Jawohl! Ja, Party.
Ja, genau. Ja, es ist jetzt, ja wirklich, es sind von uns allen dann, bis auf Martin, ist die komplette Notsignal-Crew komplett dann auf Madeira, dann jetzt im Februar/März. Primär März eigentlich.
Zum Monat, sehr cool. Wechsel,
genau.
Das heißt, wir Martin hatten, kriegen wir auch noch rum.
Ja, der muss, der Druck wird größer.
Genau.
Ja. Genau. Also deswegen auch die Aufforderung, wenn ihr auf Madeira seid oder nach Madeira kommen wollt, kommt da gerne. Wir können da gerne ein Community-Treffen machen. Ich meine, finden da sowieso die deutschen Bitcoiner, treffen sich da wahrscheinlich sowieso sehr automatisch schnell zusammen und da machen wir uns dann eine schöne Zeit. Ansonsten noch ein anderer Punkt, das hatte Jan Paul uns noch mal reingegeben, ein bisschen was Kritisches, also ein bisschen lässt das ganze Thema ein bisschen ein Geschmäckle übrig. Der Account, Twitter-Account oder generell irgendwie, ich weiß nicht, wer dahinter steht, er auf jeden Fall heißt Arabic Hodl. Das ist der Twitter-Account, der dazugehört, der wahrscheinlich dann Bitcoin-Bildung im arabischen Raum fördert oder weiterbringen will oder halt irgendeine so eine Gruppierung. Die haben auch einen Grant bekommen. Und Jan-Paul hat da so ein bisschen mal rausgesucht, dass es halt schon komisch ist, dass die in ihren Tweets jetzt gerade in dem Kontext mit dem Konflikt, der jetzt in Israel und ja in der ganzen Region wieder stattfindet, ja sehr antisemitische Äußerungen von sich gegeben hat. Und da macht das Ganze dann schon so ein bisschen einen komischen Eindruck, dass eine Human Rights Foundation an so einen Account dann ja einen Grant gibt, die sich dann halt klar auf der einen Seite für die arabische Bevölkerung dann halt einsetzt, um da halt Bitcoin weiter voranzubringen, aber trotzdem dann ja einem anderen Staat, der halt eine andere Religion dann halt da irgendwie hat, ja, sich da halt dann mit komischen Äußerungen äußert. Das ist natürlich dann auch alles ein bisschen fragwürdig. Also, habt ihr da eine Meinung zu?
Nee, ist schwierig. Ich habe es nicht gesehen. Ich finde es gut, dass wir das erwähnen, dass man das mal rausstellt. Wäre jetzt interessant, inwieweit sich die Human Rights Foundation darüber Gedanken gemacht hat oder dass sie das so gewählt haben, ob das bedacht war oder nicht oder ob sie da mitbekommen haben, was dann noch über den Account läuft. Genau, ich habe es nicht nachverfolgt, aber ich glaube, ein Beispiel war, dass am Morgen des Angriffes, also am 7. Oktober, nur einen Guten Morgen Palästina kam und ja, da sich nicht so wirklich distanziert wurde von der Gewalt.
Genau, das ist das eine. Ich glaube, das, was ich so primär herausstellen wollte, war, dass der Account im Endeffekt den Staat Israel als Ausgebot Satans bezeichnet hat und das Fiat-Geld
ja, also doch so deutlich.
System der Zionisten. Ne? Also im Endeffekt, da war schon wirklich eine offene Angriff auf den Staat Israel, beziehungsweise dann halt auf die israelische Bevölkerung in dem Sinne dann halt auch. Ja, stellt vielleicht so ein bisschen das schöne Licht von der Human Rights Foundation in Frage. Ne? Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie es dazu kam und ob die sich damit beschäftigt haben oder ob denen das vielleicht durch die Lappen gegangen ist. Wir wissen es einfach nicht. Aber nur, dass wir da das euch mitgegeben haben.
Ja, also am Ende glaube ich schon, dass also ich möchte definitiv nicht für die Human Rights Foundation sprechen, das ist jetzt auch Spekulation, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da möglichst Abstand von nehmen wollen, darüber zu urteilen, welche politischen Einstellungen eben ihre Leute haben, dass das nicht ein zusätzlicher Gatekeeper ist, sondern sich eben hauptsächlich auf die Bitcoin-Aktivitäten der Bewerber sich fokussieren wollen und über alles andere sich weniger Gedanken machen wollen. Natürlich hat sowas auch seine Grenzen. Ich finde schon, dass manche Sachen eben nicht gehen, gerade wenn es eben dann zu extrem, also wenn man das Ganze im Extrem betrachtet, sollte man eben schon nicht immer die Scheuklappen eben aufsetzen. Auf der anderen Seite finde ich es eben aber auch gut, dass man nicht nur diejenigen unterstützt, die in die eigene Weltanschauung eben passen, aber eben gerade in so einem Fall sind wir uns halt, glaube ich, hier alle einig. Ja, es ist definitiv eine schwierige Sache. Ich, wie gesagt, keine Ahnung, inwieweit die da weitere Due Diligence machen und um zu gucken, was da problematisch ist oder nicht. Aber spätestens irgendwann gibt es auch rechtliche Konsequenzen. Ne? Also ich meine, das möchte ich jetzt auch dem Twitter-Account nicht unterstellen, dass es weitergeht als reine Äußerungen auf Twitter. Aber auch hier im Extrem fließen immer noch Gelder, die rechtlich natürlich auch relevant sein könnten. Deswegen denke ich schon, dass die da ein Auge drauf haben.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich denke, da können wir es auch belassen. Da müssen wir nicht weiter rumspekulieren. Das macht, glaube ich, wenig
und
Sinn.
Eine Sache auch noch mal kurz das zu sagen, also das ist jetzt eine Person auf einer langen Liste von 18 gewesen.
Genau.
Und im Großen und Ganzen ist es also definitiv ein Riesenschritt und überwiegend und überwältigend positiv, dass hier Gelder an diese Projekte und diese Personen ausgezahlt wird, um das ganze Thema Bitcoin voranzutreiben.
Absolut. Wo wir fast schon beim Thema Geldfluss sind und jetzt wieder im Positiven. Thorsten, du hast es am Anfang gemacht und wir haben gesagt, es wird nicht mehr dieser eine Werbeblock, wo irgendwas vorgelesen wird. Deswegen mache ich das jetzt mal ganz kurz. Wir machen das in den Boost-Folgen immer und nicht jeder hört sich das an. Deswegen auch hier über diesen Weg nochmal vielen Dank an die Leute, die uns regelmäßig oder einmalig, wie auch immer, mit ihren Sats unterstützen. Es gibt verschiedene Wege, das zu tun. Man kann uns über die über den Tippbot in der Telegram-Gruppe Geld senden. Man kann uns auch einfach nur über die Webseite direkt über den Link Sats zukommen lassen oder über Podcast Player 2.0, wo man wirklich pro Minute dann einfach so ein paar, weiß ich nicht, 50 Sat pro Minute oder weniger oder mehr einstellen kann. Und die kommen uns dann zugute, aber nicht uns in Person, sondern dem Projekt Notsignal. Und wir stemmen damit unsere Kosten und das, was drüber ist, das geben wir dann an die Community zurück. Also vielen Dank, dass ihr uns hier unterstützt, dass wir das machen können in unserer Freizeit. Wir investieren viel Zeit in der Freizeit, das hier alles vorzubereiten, aufzubereiten. Und es ist super cool zu sehen, dass viele von euch das echt wertschätzen und uns dabei unterstützen wollen, das weitermachen zu können. Deswegen Dankeschön.
Sehr schön, ja. Genau, das Geld fließt dann in den NBF, in den Notsignal Bounty Fund. Wir brauchen auch so eine fancy Abkürzung dafür. Genau. Danke, Kalso, dass du das gerade übernommen hast. Da kann ich gerne noch eine kurze Ergänzung machen. Es könnte sein, dass wir endlich jetzt mal wieder eine Auszahlung bald einer Bounty haben. Also es hat sich da was angekündigt, dass wir im Kontext vom Spectre, die ja auch ein Partner von uns sind, wo wir auch ein paar Bounties ausstehen haben, dass da was passiert ist und dass wir da jetzt in den nächsten Wochen durchaus auch eine Auszahlung einer Bounty machen können. Also es passiert was.
Cool.
Der NBF leistet auch seinen Beitrag.
Sehr schön.
Gut. Habt ihr noch was oder machen wir einen Deckel drauf?
Machen wir.
Perfekt. Dann bedanke ich mich, Antumus, für deine großartigen Ausführungen. Kalso, danke, dass du da auch dabei warst. Ja, du hast es gerade schon gesagt. Du hast den Abbinder schon gemacht. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wenn euch das gefallen hat, schickt uns eine kleine Spende oder auch nicht. Oder erzählt euren Freunden im Zweifelsfall einfach von unserem wundervollen Podcast. Und gerade auch, wenn die halt Gefahr laufen, gescammt zu werden, hatte ich ja eben schon mal gesagt. Ne? Das hilft uns natürlich auch, ne? Wenn ihr uns einfach weiter in die weite Welt tragt und euren Freunden erzählt, dass es den Notsignal-Podcast gibt, der seinen Beitrag leisten möchte. In dem Sinne, ja, wie immer, focus on the signal, not on the noise. Habt einen schönen Abend. Ciao.
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 Signal. Focus on the signal, not on the noise.